Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ich bin hier heute live aus meiner Berliner Quarantäne in dieser für den Handel so wichtigen Shoppingwoche. Der Black Friday steht bevor. Ich werde nur online shoppen können. Heidi, im vom Lockdown geplagten Österreich schaut es nicht anders aus. Wie ist die Stimmung?
Ja, also ich meine, ich bekomme nicht allzu viel mit. Es ist natürlich gerade wieder zur ungünstigsten Zeit ein harter Lockdown bei uns. Und zumindest einmal 10 Tage, aber bis 12.12. bestimmt und dann weiter für die Ungeimpften. Aber ja, ich bin optimistisch, ich sitze im Büro und ja, optimistisch am Arbeiten. Man muss sich eh so richten, dass es funktioniert, weil anders geht es ja nicht.
Ganz genau, ja. Ja, also ich darf die Wohnung verlassen. hier gibt es auch keinen harten Lockdown. Aber ich sehe das natürlich auch mit großer Sorge, was da passiert, denn ich glaube, dass die Menschen jetzt in den nächsten Wochen wieder vorsichtiger sein werden und dass dann die Einzelhändler und Gastronomen, ob nun Lockdown oder nicht Lockdown, darunter leiden werden. Und das ist ja nicht das, was wir gut finden. Ne? Wir sprechen ja hier und machen das ja auch, weil wir das gut finden, unser Business.
Definitiv. Wir drücken die Daumen für Deutschland weiterhin und hoffen, in Österreich vergehen die 21 Tage ganz schnell, Heidi.
Oh ja.
Wir starten unseren Podcast wieder mit aktuellen Pressemeldungen und Kennzahlen, gehen dann wieder auf anstehende Neueröffnungen über. Da gibt es wieder einiges Neues zu berichten die Woche und haben dann auch ein bisschen Retail-Gossip wieder für euch. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, wie gesagt, Black Friday Week steht bevor. Und laut einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group sind auch die Hälfte aller Deutschen schon in den Startlöchern, um auf Schnäppchenjagd zu gehen. Allerdings ist der Tag und die Woche ein bisschen vom Zwiespalt geplagt, weil einerseits hat man Lieferengpässe, wie man an diversen Seiten hört, gerade im Elektronik- und Textilbereich. Und andererseits auch noch so einen Warenüberschuss, natürlich auch noch von den diversen Lockdowns von den letzten Monaten übrig. Und der Einzelhandel erwartet nach einer Prognose des Handelsverbands Deutschland am Black Friday und dann auch am folgenden Cyber Monday Rekordumsätze dennoch in Höhe von 4,9 Milliarden Euro. Nicht zuletzt auch, weil immer mehr Menschen die Rabatttage für die anstehenden Weihnachtseinkäufe nutzen. Die Lieferengpässe, wir haben schon die letzten Wochen auch darüber berichtet, sind in der Unterhaltungselektronik, im Bekleidungsmarkt, aber auch Accessoires. Also ich sehe das auch im Outlet, schon in den letzten Monaten waren da Lieferengpässe bei den diversen Marken. Das ist natürlich ärgerlich, weil dann die Regale natürlich nicht aufgefüllt werden können und sich dann alle überlegen auch, wo packe ich meine Rabatte dann hin, ne? Und gerade jetzt bei so einem harten Rabatttag, sage ich mal, muss man sich dann zweimal überlegen. Ne? Mhm. Also der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein beschreibt die Lage wie folgt. Er sagt, es ist verrückt, wir haben Lieferprobleme bei den begehrten Artikeln, aber gleichzeitig auch pandemiebedingt einen erheblichen Überschuss an Ladenhütern aus der Lockdown-Zeit. Ne? Das heißt jetzt die heiß gefragten oder heiß begehrten Artikel wie jetzt iPhone oder die neue PlayStation werden schwierig zu bekommen sein. Da hast du jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Rabatte, sondern müssen die dann wahrscheinlich eher die Rabatte dann einsetzen auf den alten Ladenhüter. Ne? Muss man sich dann fünfmal überlegen.
Ja, das ist ja ein Problem. Was hatten schon die alten Griechen früher? Ne? Das Gute war immer schnell verkauft und das, was man falsch eingekauft hat, blieb immer liegen. Das ist jetzt auch nicht anders, leider.
Und die sagen aber auch, die Händler, ne, wie du sagst, das ist zwar auch ein altbekanntes Problem, aber sie sagen, es ist der Black Friday dieses Jahr besonders wichtig. Deswegen hat es mir auch im Herzen nochmal so sehr wehgetan, dass jetzt genau vor dem Black Friday auch Österreich wieder komplett zusperrt. weil die Branchenkenner sagen dann auch, es geht nicht nur um ein bisschen zusätzlichen Umsatz und das Vorziehen des Weihnachtsgeschäfts. Es ist die letzte Chance für den Handel, in der Pandemie angesammelte Überstände und Altware vielleicht doch noch halbwegs glimpflich abzubauen. Gelinge das nicht, könne die ohnehin im nächsten Jahr zu befürchtende Insolvenzschwelle im Handel zusätzlich an Schwung gewinnen.
Und dann gibt es ja noch sozusagen zwischen Black Friday und Cyber Monday gibt es dann noch einen anderen Tag, der genau das Gegenteil bewirken soll. Ne, nämlich kauf nix. Ja, das ist die Aktion sozusagen, um die Wegwerfgesellschaft so ein bisschen zu thematisieren. Einfach mal einen Tag lang nichts kaufen. Ne, da gibt es den weltweiten Buying Nothing Day. Der ist in den meisten Ländern ist der genau auf dem gleichen Tag, an dem auch der Black Friday ist. In Deutschland und in einigen anderen europäischen Ländern ist der Kaufnix-Tag, so heißt er hier bei uns dann, auf den Samstag gelegt und da werden wahrscheinlich auch entsprechende Demos wieder laufen, dass man an dem Tag doch gar nichts kaufen möge.
Heidi, bist du eine heiße Black Friday-Shopperin?
Gar nicht. Überhaupt jetzt im Lockdown schon noch weniger. Also ich, wenn wieder die Geschäfte offen haben, beziehungsweise Click und Collect haben wir auch im Umfeld da im ersten Bezirk. Ich unterstütze mein Umfeld, ich unterstütze lokale Händler, auch die Gastronomie mit Takeaway. Also ich versuche da mein Umfeld ein wenig zu supporten und würde es wünschen, dass auch andere das so machen und so sehen. Wir haben ja eh schon so viel, also wir leben eh schon in einer Gesellschaft, wo wir viel zu viel haben und deswegen, wie gesagt, also ich halte mich da zurück.
So viel zu Black Friday. Wolfgang, willst du dich anschließen mit aktuellen Pressemeldungen? Was hast du denn?
Ja, also wir haben ja schon das ein oder andere Mal über C&A gesprochen. Das ist ja nun ein maßgeblicher, immer noch großer Modeanbieter, der schon seit Jahren auch in Schwierigkeiten steckt. Und jetzt gibt es seit geraumer Zeit ja eine neue CEO, Jeannie Böhr, die nun einiges anfasst und die sich jetzt hier auch geäußert hat. So die Kernaussagen heißen laut Manager Magazin, dass man zum einen das Online-Geschäft, was es ja bereits gibt, aber hier, dass man dort erheblich investieren möchte und das ausbauen möchte. Dann sollen Betriebsabläufe optimiert werden, um Personalkosten einzusparen letztendlich. C&A leistet sich ja noch den Luxus oder die Notwendigkeit, das ist schwer von außen zu beurteilen, dass man zwei Zentralen hat, eine in Brüssel und eine in Düsseldorf. Und ich weiß das vom Hörensagen, dass die nicht immer sozusagen ideal zusammenarbeiten. Und da wird auch gemutmaßt, ob dann eventuell die Brüsseler Zentrale irgendwann geschlossen wird und alles in Düsseldorf zusammengefasst wird. Ne? Aber das wurde vom Unternehmen noch nicht bestätigt und auch nicht gemeldet. Aber man ahnt ja, dass da was dran sein könnte. Ja, und im Zuge des Ausbaus des Online-Geschäftes guckt man sich natürlich auch das Filialportfolio an. Das wurde auch vorher ja schon berichtet, dass da rund 100 Filialen auf der Schließungsliste stehen, von den 450, die man hat. Auch da sozusagen hat das C&A dementiert und hat gesagt, so, das sei ganz normales Geschäft, dass man sich gute und schlechte Standorte anguckt. Ja, das stimmt sicherlich. Und sie sind auch nicht alleine, denn auch andere Unternehmen machen das. Zara hat viele Läden geschlossen, PMG, Esprit machen Läden zu, H&M macht Läden zu. Also alle reagieren irgendwie darauf, dass online wächst und weniger Menschen in den Innenstädten und in den Shoppingcentern unterwegs sind. Aber man kann das nicht alles C&A vorwerfen, weil man muss auch zugeben, der Trend zum Online-Shopping, der ist nun mal da und dem kann sich keiner entziehen. Ist immer die Frage, wie geht man damit um? C&A hat sehr, sehr viele Läden mittlerweile umgebaut. Meiner Meinung nach sehen die auch modern aus und die Gestaltung ist sicherlich nicht der Grund, warum dann der Umsatz weiter zurückgeht. Aber natürlich haben sie das Problem, dass sie ein etwas, ja, sagen wir mal, angestaubtes Image haben. Das Durchschnittsalter der Kunden ist relativ hoch und so ein Image zu drehen und als etwas jüngerer wie Familienanbieter wieder zu sein, das bedarf Geld, hat man vielleicht, und es bedarf vor allen Dingen auch Zeit. Ja? Und es haben ja immerhin schon mehrere Manager versucht, CNA wieder auf Kurs zu bringen. Aber bislang ist das nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Ich hoffe jetzt, dass mit Ginny Böhr jemand da ist, dem das gelingt. Aber dazu gehören eben auch sehr viele unangenehme Maßnahmen. Das bedeutet eben auch Schließungen und Personalkürzungen. Ja, dann nochmal eine Meldung hier zur Eröffnung und das ist vielleicht sozusagen die Einleitung für unseren Mini-Themenblock über Pop-Ups. Hier in diesem Falle betrifft das IKEA. Die haben mit der ECE, einem Shopping-Center-Betreiber, den wir, glaube ich, alle gut kennen, Anna noch besonders als Wettbewerber schätzt, haben sie so ein Agreement gemacht, dass sie in einem Einkaufscenter in Wolfsburg und in Ravensburg ein neues Format testen. Also IKEA will auf einer kleinen Fläche sozusagen in die Innenstadt reinkommen will den Kunden dort eine Beratung für die etwas aufwendigeren Dinge anbieten, Küchenplanung, Schrankplanung zum Beispiel. Man kann in diesen Pop-Up-Stores nichts kaufen, man kann auch nichts zurückbringen und umtauschen, aber man ist vor Ort und kann sozusagen das Geschäft näher an den Kunden ranbringen. Und wenn er sich dann entschlossen hat, dann kriegt er das natürlich aus den umliegenden Geschäften oder Stores von IKEA nach Hause geliefert. Ne? Denn auch IKEA hat erheblich investiert in den Ausbau seiner digitalen Präsenz und möchte dort auch sozusagen den ganzen Schub mitnehmen, den einige andere schon haben, Home24 und West Wing, die ja gewaltig gewachsen sind und wahrscheinlich auch nicht zur Freude von IKEA. Also das ist die Antwort jedenfalls. Ne? Und IKEA geht ja sozusagen mit seinen Standorten auch citynah ran. Ja, damit man eben nicht mehr weit fahren muss, sondern auch die erreicht, die vielleicht kein Auto haben, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, um sich sozusagen den Grundbedarf da einzukaufen. Da gibt es ja viele Standorte mittlerweile. Also sie versuchen auch ihr Konzept sozusagen den neuen Kaufgewohnheiten anzupassen.
Ja, von einem, Wolfgang, haben wir ja berichtet am 4.8. bei unserem Retail News Flash Podcast.
Genau.
Da ging es ja um das Opening von IKEA bei uns in Wien, das ist ja auch beim Westbahnhof ein ganz neues Konzept, auch ohne Parkplätze, ohne Alm, also mit viel Bäumen, 160 Bäumen und Terrasse mit Hotel etc. Also kann man nachhören, Retail News Flash Podcast, 4.8. Das Opening war am 26.8. und ich glaube, es macht ganz guten Umsatz. Ist natürlich spannend, weil die U-Bahn ist gleich unterhalb, also und oben ist natürlich Restaurant und Dachterrasse mit Blick über Wien, also könnte schlimmer kommen.
Ja, aber es gibt nicht nur einzelne Stores, die als Pop-up erscheinen und dann irgendwann wieder verschwinden, sondern jetzt gibt es auch zwei komplette Shopping-Center. Also in dem Gebiet Bad 9a-Ahrweiler, in dem es ja da eine schreckliche Flutkatastrophe gab, sind auch die ganzen Geschäfte, die in der Innenstadt liegen, zerstört worden und müssen neu aufgebaut werden. Und für die Menschen heißt das, dass sie zum Shoppen eben weiter wegfahren mussten. Und jetzt hat man sich entschlossen, dort in der Stadt gleich zwei Shopping-Center aufzubauen. Die sind auf Containerbasis. Und darüber habe ich ganz kurz mit Christiane Wiemann von der Agentur East End in Hamburg gesprochen. Hallo Christiane.
Hallo Wolfgang, guten Tag.
Moin Moin. Sag mal, also du hast ja die Meldung auch gesehen. Wie findest du das?
Ich finde das sehr, sehr spannend. Erstmal ganz, ganz toll aus verschiedenen Gründen. Zum einen, dass das eben so agil und relativ schnell auch als Projekt entstanden ist in der Region. Und vor allen Dingen dort aufzupoppen sozusagen, wo der Bedarf gerade groß ist. Und man ein Angebot schafft, was ein Stückchen Freude auch, ein Stückchen Alltagsnormalität zurückbringt, aber vor allen Dingen auch anerkennt, dass das, was im Einzelhandel passiert und was auch rund um das Einkaufserlebnis sozusagen passiert, mehr ist als nur funktionale Warenbeschaffung, sondern auch so ein bisschen so ein Marktplatz geschaffen wird, wo man zusammenkommt, wo man sich sieht, wo man in Begegnung sein kann. Und insofern ist das für uns auch ein ganz, ganz spannender Case, über den wir auch gestolpert sind und kann nur sagen, genauso.
Und hast du Informationen, wie viele Geschäfte das sind?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das gar nicht so wenig. Ich glaube, so um die 30. Also wir haben wirklich versucht, auch den Einzelhandel sozusagen anzusprechen, der eben auch dort vor der Flutkatastrophe dort eben sein Geschäft hat oder ihre Geschäfte hatten. Und quasi diesen Einzelhändlern dort einen Raum zu geben, auch wieder in Austausch zu gehen und ja in Schwingung zu sein mit den Kunden, aber natürlich auch mit den Kollegen. Ne? Also so ein bisschen baut man eigentlich den Marktplatz eigentlich nach.
Ja. Das sind ja Container, die zusammengebaut worden sind und wie ich das gelesen habe, sogar auf 2 Etagen, ne? Das ist ja super spannend.
Ja, mit Containern arbeiten wir auch sehr, sehr gerne. Die lassen sich ja unglaublich vielseitig einsetzen. Da kann man wirklich so ein bisschen Lego für den Professional-Bereich. Also wirklich sich die Dinge bauen, wenn man sie braucht, eben sehr modular, sehr flexibel. Das macht schon Sinn, auch da mit so einem System zu arbeiten.
Ja.
Und interessant finde ich auch, das sieht ja von außen, wenn man sich da auf dem Internet mal die Bilder anschaut, von außen sieht es relativ nüchtern aus, was so ein bisschen sehr provisorisch, so ein bisschen zeltig kommt es rüber, aber wenn man mal anguckt, wie das so da drin ist, da ist schon auch ein Einkaufserlebnis auf jeden Fall möglich, ne? Weil natürlich die Läden dann auch eben anfangen, ihren Bereich entsprechend auszugestalten, zu dekorieren, wieder mit kreativen Maßnahmen auch Leute in den Laden locken. Das heißt, irgendwelche Aktionen und Aufstellungen. Also man kriegt schon auch ein ganz gutes Gefühl davon, wie es da drin sich anfühlt.
Wo wir schon sprechen, gibt es noch anderes spannendes Projekt, über das du gerade berichten kannst?
Neuigkeiten aus der Welt von Pop-Up.
Ja.
Eine Sache, die wir gemacht haben, die auch, also wenn man sich den Case so anschaut, wird auch demnächst bei uns auf der Website sein, hat jetzt vielleicht von außen gar nicht so den Pop-up-Anstrich, wie man das klassischerweise im Kopf hat, aber wir haben für unseren Kunden Melitta etwas gemacht, was auch ähnliche Züge hat, wie das, was wir hier sehen. Nämlich wir haben auch dort überlegt, wie kann ich die Marke Melitta dorthin bringen, wo gerade ein Bedarf ist, also wo eine Zielgruppe oder auch Zielgruppensegmente vor Ort sind, denen man eine Freude schenken kann, weil das Markenversprechen von Melitta ist eben Freude für zwischendurch. Und da haben wir für bestimmte Zielgruppen, die einfach in diesen ja, schwierigen und herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, einfach mal ein Dankeschön verdient haben, haben so Pop-up-Konzerte zum Beispiel zu Altenpflegern oder Gesundheitspflegern gebracht. Und ich erzähle diesen Case so deswegen, weil ich diesen Gedanken daran so mag, einfach Marken dorthin zu bringen, wo die Menschen sind und vielleicht auch zu gucken, was aus dem aktuellen Kontext aus der Welt einfach einen Anlass gibt, eine Rampe gibt, um der Marke mal ja auch eine andere Bühne zu geben. Also nicht nur rein jetzt auf Werbebotschaften und auch ein neues Produkt wird gelauncht, was ja eben sehr auch aus dem Marketing kommt, sondern eher auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive, weil Marken ja, also zumindest so nach unserem Verständnis, auch Teile sozusagen der Gesellschaft sind. Deswegen mag ich immer so die Fälle, wo eine Marke mal auch ein Stückchen was zurückgeben kann und auch in einem relevanten Kontext sich mal präsentiert.
Ja, Christiane, vielen Dank für deine Zeit und für die Informationen. Und dann gehen wir wieder zurück zum Melitta-Café. Ne?
Genau.
Also man sieht nicht nur, ein Einzelladen ist möglich, sondern eben hier auch ein ganzes Shoppingcenter ist möglich. Warum nicht?
Von dem ganzen Brick and Mortar Good News auch mal wieder ein Blick auf einen Online-Giganten, der eigentlich auch von der Covid-Krise gut profitiert hat, wenn man das so sagen kann, nämlich Farfetch. Wir hatten im letzten Retail News Flash Podcast über den Aktienabsturz von Amazon berichtet und auch Zalando und About You, die am Struggeln waren. Jetzt eine Woche vor dem echten Black Friday war es auch ein schwarzer Tag oder ein schwarzer Freitag für Farfetch an der Börse. Die Aktie lag da teilweise um mehr als 20% im Minus. Farfetch ist ja einer der größten Luxusmode-Marktplätze und wie gesagt, einer der großen Gewinner der Covid-Krise, weil da natürlich dann alle ihre Luxusartikel dann da online geshoppt haben. Wir fahren ja auch gerade mit Richemont über einen Einstieg bei Joux Net-a-Porter. Doch der ja, erfolgsverwöhnte CEO José Neves hat jetzt die Wachstumsprognosen nach unten revidiert. Und deshalb ja, rutscht die Aktie jetzt ab und alle werden nervös. Ne? Müssen wir jetzt nicht näher analysieren, haben wir eh schon letztes Mal gemacht, aber ja, similar Effekt. Ne?
Ja, es ist doch erstaunlich, dass die Analysten nicht verstehen, sage ich mal, dass Corona ein Sondereffekt ist und dass danach das nicht genauso weitergehen kann. Das ist, mag zwar Hoffnung sein, aber die Realität muss man da auch ein bisschen einpreisen, ne?
Ja, da frage ich mich aber dann auch, wie kalkulieren die den Business Case? Weil also denn die Unternehmen, die sehen doch auch, dass Covid da jetzt ein Ausnahmezustand war in 2020. Dann haben ja alle wieder gehofft, dass die Shops aufmachen. Als CEO, ich bin jetzt so frei, würde ich ja dann auch mit Menschenverstand mir dann sagen, dass ich das nicht halten kann. Mhm. Also dass das jetzt nicht so wachsen kann im, weiß ich nicht, Double oder dreimal Digit wie davor. Ne? Also,
ja. Ganz genau.
Ja. Jetzt wieder von online jumpen wir wieder zurück auf ja, genau, den stationären Handel. Und trotz der ja aktuell wieder ein bisschen schwierigen Lage haben wir wieder hier ein paar Neueröffnungen, über die wir euch gerne informieren wollen. Unter anderem Liebeskind Berlin. Und zwar hat Liebeskind Berlin im November gleich 3 neue Stores eröffnet. Und zwar Wien, Salzburg und Berlin. Ja, Berlin, sorry, das kann man rausschneiden. Und für die Opening Tage hat sich das Lederlabel mit der spanischen Kunstproduktion Pinique zusammengetan und die neuen Geschäfte an den 3 genannten Standorten in eine Latex-Optik verhüllt. Berlin und Wien war dann das ganze Geschäft in Rot einlatexiert und Salzburg war dann blau. Die erste Eröffnung wurde am 11. November in Berlin gefeiert, Kurfürstendamm 216. Das ist schräg gegenüber vom MMM-Store, über den wir auch schon berichtet hatten. Einen Tag später dann der Store in Wien auf der Marienhoferstraße, Neubaugasse, gleich bei der U-Bahn-Station zwischen Puma und Komma. Und Salzburg dann am 16.11. in der Getreidegasse. Aktuell jetzt ja leider wieder zu, aber hoffentlich nochmal dann vor Weihnachten nochmal am Aufsperren.
Ja, also der Berliner Store mit der Latex-Optik, das war schon beeindruckend, wie das von außen und auch von innen aussah. Da hatten sie auch eine besondere Beleuchtung und Bestrahlung da gemacht. Ne?
Ja, genau. Gab es noch ein bisschen Elektro-Events. Heidi, bist du an denen in Wien vielleicht schon vorbeispaziert?
Na, bin ich nicht, weil der in der Seilergasse gleich bei mir beim Büro, der hat sich jetzt ja, also der ist dort ja raus und ist jetzt am Graben in die ehemalige Bonita-Filiale übersiedelt. Ah. Aber wie gesagt, ja, jetzt ist halt alles zu und schau mir dann das an, wenn das wieder offen hat und wenn es dann wieder Spaß macht.
Ja, so soll es sein, genau. Eine weitere Eröffnung auch in München, nur ganz kurz. Wir haben auch schon letztes Mal berichtet, die anstehende Eröffnung. Jetzt hat er tatsächlich offen Adidas Terex, das neue Outdoor-Konzept. Jetzt der erste europäische Store hat am 19.11. in München eröffnet. Auch mal definitiv lohnenswert, sich das anzuschauen.
Ja, ich war leider am 18. in München und stand vor dem Laden, also ungeplant. Habe aber dann die ganze Prominenz von Adidas dort gesehen und habe durch die Schaufenster so ein bisschen geluschert. Und ja, das sieht schon ganz gut aus. Die ganze Sendlinger Straße, da sind sehr viele Sportgeschäfte, da passt das gut rein. Und ja, ich konnte leider die Produkte da im Innern nicht anfassen und sehen, aber der Laden, würde ich mal sagen, ist erstmal gelungen von außen.
Ja, super. Habe auch Fotos gesehen, hat auch gut gefallen.
Ja.
Vom Look and Feel. Von München dann wieder nach Berlin in den Norden oder ins nördlichere Deutschland von München aus betrachtet. Nach monatelangen Gerüchten und Hinweisen, nämlich hier, hat Apple sein zweites Ladengeschäft in der deutschen Hauptstadt offiziell angekündigt. Die Eröffnung soll bald erfolgen, also nichts Genaues weiß man. Man spekuliert aber, dass man das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen möchte. Und das dann bald, wirklich jetzt auch bald bedeutet. Man sieht nur von außen, sieht ganz cool aus. Ist alles beklebt in so Rohren. Und das schaut aus wie, ich weiß nicht, ob das manche von euch jetzt vor Augen haben. Berliner Baustellen haben ja oft diese rosanen und blauen Rohre. Und die sind da wirklich auf großen Postern auf den Vinyls, also um die Fläche abzudecken, um nicht reinschauen zu können, beklebt und dann von innen beleuchtet. Sieht recht cool aus. Und zwar wird eröffnet Rosenthaler Straße 44, also da am Hackeschen Markt, in diesem neuen Gebäude, was da gerade gebaut wird. Ne? Also
Ja.
ja, bin gespannt und macht sicher Sinn.
Ganz bestimmt. Und man darf ja eines nicht vergessen, die Gegend dort boomt ja ums Eck, ist ja ein Store von H&M, nämlich Mitte Garten. Wir haben ja auch schon berichtet, der ist in der Schönhauser Straße. Und da gibt es ja viele Brands, die in den letzten Monaten sich dort angesiedelt haben, weil sie eben testen und schauen. Beim ersten Store in Berlin, also Apple Store, der größte in Deutschland, ich glaube, es ist ja noch immer der größte in Deutschland, der ja am Kudamm 26 ist. Da durfte ich ja einige Zeit ja auch mitarbeiten. War ein spannendes Objekt im Klassizismus, 1912 erbaut, war ja auch bis 2000 als Kino genutzt und ist wirklich beeindruckend. Soundcheck haben wir gemacht mit iTunes im ersten Stock und so. Also mit Apple zu arbeiten macht immer richtig Spaß, weil da die Grenzen, die sind da relativ anders als bei allen anderen Auftraggebern, mit denen ich sonst so ein bisschen zu tun hatte oder habe. Und ja, weil zum Beispiel also im Verkaufsraum gibt es keine tragenden Säulen, die musste man wegmachen und natürlich muss man die dann irgendwie abtragen. Also das war sehr spannend.
Wow. Das kannst du, da rufe ich dich auch nächstes Mal an, wenn mal wieder Säulen im Weg stehen. Immer.
Naja, bin
Gerade mit
Zivilrechnikerin.
großen Mietern.
Geht schon, das geht schon. Das ist die Architektin, Ziviltechnikerin, also da ist einiges möglich. Jedenfalls, damals war die Eröffnung im Mai 2013 mit 200 Mitarbeitern und die konnten auch 18 Sprachen. Man ist ja gewappnet für die internationale Kundschaft. Und der zweite hier, Anna, ich habe mir die Fotos angeschaut, von denen du jetzt gerade gesprochen hast. Das ist auch wieder so typisch Apple, meinst nicht? Also außen so klar und deutlich. Man sieht hohe Deckenhöhen, also das ist für Apple auch immer wichtig. Und diesmal hat man eines gemacht im Vergleich zu anderen. Man hat ein Logo über den Eingang. Also bin schon gespannt, wie es innen
Warum ist das
ausschaut.
sonst so? Kein Logo,
Naja.
oder?
Na, sonst ist links und rechts. Also am
Ah.
Kudamm sind die Logos links und rechts, Quadrate, schwarze mit weißem Apfel, also sehr dezent links und rechts. Und hier ist es jetzt einmal über dem Eingang, weißer Apfel, leuchtend. Und ja, bin neugierig, ob sie jetzt auch wieder weiterhin diese Holztische haben, diese großen und die 3 mm Fugen, die überall waren. Also ja, bin gespannt. Also Anna, wenn du dann wieder draußen bist aus deiner Quarantäne, bitte einmal dann, wenn es eröffnet ist, berichten.
Definitiv. Ich mache Fotos wieder.
Super, na gut, dann starten wir ja von Berlin, starten wir jetzt nach Norden, eigentlich zu Wolfgang mehr oder weniger.
Ja.
Also gleich in deine quasi Nähe, zumindest in die gleiche Stadt, nämlich in Hamburg-Winterhude, wurde Ende Oktober ja ein erster Monobrand-Store aus dem Hause Görz eröffnet. Und zwar die Eigenmarke Cox, die 1984 gegründet wurde.
In Bezug auf diesen Cox bei Görz Store haben wir auch ein Statement aus dem Hause Görz bekommen. Und zwar war der Herr Oliver Bernardi so lieb, uns das Konzept kurz ja, zu erläutern. Oliver Bernardi ist für den Vermietungsbereich, Real Estate-Bereich bei Görz zuständig und wir freuen uns auf den Einspieler.
Ja, moin, hier spricht Oliver Bernhardi von Görz aus Hamburg. Ja, wir haben im verrückten Jahr 2021 neben unserem Flagship in Düsseldorf an der Schadowstraße noch einen Monobrand-Store im Hamburger Stadtteil Winterhude eröffnet. Die Eröffnung fand statt am 28. Oktober. Und hier zeigen wir auf insgesamt nur 60 Quadratmeter Verkaufsfläche ein reines Damensortiment mit Schuhen und Accessoires der Eigenmarke Cox. Die Fläche befindet sich in einem wunderschönen Altbau, hat auch alte Stilelemente, die dort erhalten sind, unter anderem ein schöner Dielenholzfußboden. Die Wände haben wir in Mintgrün gestrichen, sodass es ein echter Farbklecks ist in der ganzen Straße, also sehr auffällig geworden. Wir haben Vintage-Möbel verwendet, die wir entweder aus dem Bestand hatten oder zugekauft haben. Einige Ladenbauelemente wurden nochmal recycelt oder upcycled und alles ist designt und entworfen und umgesetzt von unserem eigenen Architekturteam hier von Görz aus Hamburg. Ziel soll es sein, die Marke noch einmal bekannter zu machen, einer anderen Käufergruppe auch noch mal näher zu bringen. Deshalb die Idee, direkt in die Stadtteile zu gehen, also dort, wo die Menschen wohnen oder sich im Homeoffice neuerdings auch eben befinden. Eine Expansion ist geplant für 2022, allerdings im begrenzten Rahmen, ich denke mit 1 bis 2 weiteren Geschäften. Ja, viel Spaß noch heute beim Podcast und freue mich immer über einen Besuch in Hamburg. Bis dahin, tschüss.
Super, und wir machen jetzt, also bevor wir zu Moncler und einem neuen tollen Projekt kommen, starten wir noch eine Reise von Hamburg nach Köln, und zwar Rimowa. Rimowa heißt Richard Morzek Warenzeichen, wusste ich bis heute auch nicht, aber man lernt nie aus.
Interessant.
Ja, schon, gell? Also ich wusste es auch nicht. Ich liebe diese Koffer, weil die die kann man nicht kaputt machen. Also die sind wirklich 5 Jahre Venedig, Treppe rauf, Treppe runter, Brücke rauf und so weiter, hat alles ausgehalten, traumhaft. Und Rimowa wurde in Köln gegründet 1898 und hat eigentlich Reisen neu definiert, weil ihre Koffer aus Aluminium und Polycarbonat wirklich eben, wie gesagt, so widerstandsfähig sind. 2016 hat man ja 80% der Anteile übergeben an Louis Vuitton Moët Hennessy. Und jetzt hat man begonnen, zur Weihnachtszeit etwas Karitatives quasi zu machen und hat eine exklusive Kollektion von individuell gestalteten Rimowa-Teilen herausgebracht unter dem Titel Volume 1. Und da gibt es jetzt 26 einzigartige Designs von etablierten und aufstrebenden Designern, die eben diese Koffer, also kultige Koffer, Taschen, total kreativ, fantasievoll neu interpretiert haben. Und das muss man sich anschauen, das ist total krass, weil da gibt es blonde Haare und Figuren und also alles wirklich, wirklich sehr kreativ. Das Event fand im Leven 541 in Chelsea, Manhattan, in der Nähe von der Highland statt. Das ist ein ganz tolles Eventlokal mit großen Projektionen für Veranstaltungen jeglicher Art und Weise auf rund 500 Quadratmeter. Also wirklich cool, eigentlich weiß. Und dann bespielt man dann die ganzen Wände in Unterseewelten oder in Farben und bewegten Bildern. Also wirklich, wirklich toll. Und die gesamte Kollektion ist auf hypebeasts.hbx.com zu kaufen. Also da kann man sich das auch anschauen, wie die Kollektion ausschaut. Kann ich nur empfehlen. Der gesamte Erlös kommt der lebenswichtigen Arbeit von UNICEF und COVAX Facility zugute, deren Ziel es ist, eine gerechte Verteilung von den erschwinglichen Zugang, also dass man die Covid-19-Impfstoffe für jedes Land der Welt erschwinglich und zugänglich macht. Also das ist der Sinn dieses Projekts von Rimowa Volume 1. Und das finde ich jetzt natürlich auch eine tolle Idee, überhaupt vor Weihnachten auch, und wo wir zwar genug Impfstoffe haben, aber viele andere halt natürlich nicht.
Ich brauche jetzt auch einen neuen Koffer, Heidi, als wir, wenn man mal wieder reisen darf, dann ganz weit natürlich, also geht eh, aber immer noch mit ein bisschen Unsicherheit verbunden. Also im KDW waren hatten die auch so ein cooles neues Modell, was ich jetzt auch immer auf Instagram in meinen Sponsored Ads sehe. Da ist ja jetzt Rihanna als Testimonial auch dabei. Und habe letztens auch auf High Snobiety, glaube ich, gesehen, oder was Hypebeast, auch so sehr interessante Taschenmodelle, nämlich so wie so ein Banana-Bag von Rimowa, so als Koffervariante. Das entstammt dann wahrscheinlich auch dieser kreativen Kollektion. Also spannend. Gut, dass die ganz da auch ein bisschen jetzt in die Offensive gehen und ein bisschen auch modern, was Modernes abliefern. Finde ich cool.
Ganz genau. Und wie gesagt, guter Zweck. Jetzt vor Weihnachten immer gut. Guter Zweck sowieso das ganze Jahr gut. Aber finde ich auch toll. Und mit jungen Künstlern und die zu promoten auch toll. Also wie gesagt, kann man und muss man unterstützen, meiner Meinung nach. Kreativ gehen wir weiter. Wie schon angekündigt, Moncler hat jetzt auch wieder auf sich aufmerksam gemacht. Und wir haben im September haben wir berichtet über die Verbindung von Balenciaga und Fortnite. Da gab es ja diese, diese Styles, die da auch in New York auf dem Times Square da hinaus marschiert sind. Diese Hundeköpfe mit dem Sweater an und so weiter. Und jetzt gibt es eben diese neue Kooperation von Moncler und Fortnite. Und die wurde letzte Woche am Freitag enthüllt. Und Epic Games, In-Game-Outfits von Moncler mit 1017 Alex 9 SM. Es ist ein sehr, sehr komplizierter Name, aber so ist das halt. Und die haben aber auch schon Kooperationen mit anderen gemacht, wie Nike zum Beispiel. Und das Moncler-Set besteht aus den Outfits für zwei, also für Andres Kinn und René Kinn, also einer Frau und einem Mann, die die Moncler's charakteristischen Daunenoberbekleidungen, Strickmützen, Sonnenbrillen und so weiter tragen. Der Spieler jetzt kann sein Produkt natürlich wählen und je nach Höhe wird eben seine Farbe dunkel oder hell. Das heißt, wenn ein Spieler eine größere Höhe erreicht, wird die Kleidung dunkel. Wenn er eine geringere Höhe erreicht, ist sie hell. Und es war sehr interessant, mit dem Team von Epic und Moncler zusammenzuarbeiten, um die 6 Moncler 1017 Alex 9 SM Collection in einem pulsierenden digitalen Raum wie Fortnite zum Leben zu erwecken. Das hat Kreativdirektor, also Alex Kreativdirektor Matthew Williams in seinem Statement gesagt, weil digitale Materialien folgen ja nicht den Regeln der physischen Welt, was uns erlaubt, mit diesen neuen reaktiven Outfits im Spiel kreativer zu sein, dass sie ja je nach Höhe des Spiels oder Spielers im Spiel von hell nach dunkel wechseln. Also das ist recht spannend, natürlich jetzt wieder in diesem Raum als Spiel, wo wir wieder sehen, dass man immer mehr da hineingeht. Wir haben andere Kooperationen ja auch schon gehabt, die im Spiel, sei es Louis Vuitton, sei es Gucci und wie auch immer. Und das ist jetzt, glaube ich, auch etwas, was man nicht mehr stoppen kann.
Moncler ist in cool, wenn es jetzt auch noch im Real Life dann gehen würde. In Österreich ist zwar Lockdown, aber Skifahren darf man ja. Wenn man jetzt, je höher man auf die Piste geht, sich dann die Moncler-Skijacke auch färben würde. Das wäre jetzt noch das Holistic Package, wenn das auch funktionieren würde mit dieser Kollektion.
Ja, Sie machen das ja, Sie sagen ja, Moncler wurde in den Bergen geboren. Und zu Ehren, weil sie mit den Bergen geboren wurde, sind die neuen Styles in Fortnite auch authentisch für dieses Erbe gedacht. Und ich meine, wer weiß, was da noch kommt. Also ja. Wir warten ab. Wir warten ab.
Genau, ja.
Super, wir sind bei Gossip.
Ja, vom Spielerischen gleich weiter übergeleitet zu unserem Retail-Gossip. Wir haben halt einiges zu tratschen. Wolfgang, was hast denn du für Tratsch und Tratsch dabei?
Ja, ich wollte mal über eine sehr dreiste Methode berichten, wie hier das Warenhaus, das Nobelwarenhaus Nordström ausgeraubt worden ist. Und zwar hat hier eine Gruppe von 80 Menschen, die mit Skimasken und Brechstangen ausgestattet waren, in Walnut Creek, das ist in der Nähe von San Francisco, eine Filiale von Nordström geplündert. Sie haben mit 25 Autos die Straße blockiert, oder die Straßen, muss man sagen, sodass die Polizei also nicht so schnell vorrücken konnte, und dann den Laden ausgeraubt. Ne? Und Tag vorher hat schon eine größere Gruppe von Menschen etwas Ähnliches gemacht, und zwar mitten in der Stadt, am Union Square in San Francisco, sind mehrere Luxusgeschäfte der Marken Louis Vuitton, Fendi, Yves Saint Laurent, Burberry und Dolce & Gabbana davon betroffen gewesen. Eine sehr, sehr dreiste Methode, ein Geschäft auszurauben.
Umso ja, schöner die News, die wir in Paris haben. Und zwar die Diane von Fürstenberg Awards wurden vergeben letzten Mittwoch in Paris. Da werden ja die Werke oder sage ich mal ja das die Lebenswerke oder die Arbeit von ja, Frauen gekürt. Unter anderem Chefkorrespondentin CNN, die Clarissa Ward, und die Wohltäterin Geschäftsfrau Melinda French Gates wurden mit dem Inspiration Award und dem Lifetime Leadership Award geehrt. Was ich aber ganz besonders spannend fand in dem Gossip-Bereich ist nämlich, dass als Intro ein Video auch ausgestrahlt wurde mit diversen sehr bemerkenswerten Persönlichkeiten, auch nämlich Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Barbara Streisand und Gloria Steinem, die Angela Merkel für ihre 16-jährige leidenschaftliche Arbeit dankten. Fand ich irgendwie nett, ne?
Ja, das Frau Merkel ist ja in vielen Ländern sozusagen nochmal ordentlich verabschiedet worden. Ich glaube, das einzige Land, was das nicht gemacht hat, war Deutschland bislang. aber ja, woanders wird sie anders gesehen und als eine sehr bedeutende Politikerin eingestuft.
Definitiv, ja. Fand ich süß. Vielleicht sehen wir das ja dann auch mal irgendwo digital, damit wir uns das auch nach anschauen können. Hat sie sich sicher gefreut. Was ich auch noch spannend fand, ist News von Lush. Die geht jetzt nämlich in den Digital Detox. Und zwar berichtet die Daily Mail, dass Lush ab Freitag die Accounts auf Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat in allen 48 Ländern, wo sie präsent sind, löschen werden. Der Chief Inventor, nennen sie ihn, Jack Constantine, sagt, dass diese Entscheidung die Umsätze um bis zu 10 Millionen Pfund ja, reduzieren könnte. Aber die sagen auch, ja, vielleicht gehen sie dann auch wieder auf die Plattformen zurück, wenn die Plattformen sich im Umgang mit den aktuellen Usern verbessern. Ja, finde ich ein bisschen so nicht Fisch, nicht Fleisch. In 2019 hat Lush nämlich schon diverse soziale Plattformen verlassen, ist dann aber aus FOMO, also sozusagen Fear of Missing Out, wieder zurückgekehrt. Und diesmal fühlt sich Lush aber durch die aktuellen Whistleblower-Berichte in der Entscheidung bestärkt. Also man darf gespannt sein. Jetzt werden sie dann scheinbar Pinterest und Newsletter und diverse Pop-Ups auch nutzen. Habe ich nämlich auch gesehen, dass die da Pop-Up-Events nutzen, um dann nahe an dem Kunden dann ranzukommen.
Das ist eine sehr mutige Entscheidung, ne?
Ja.
Also könnte ich mir vorstellen, dass die auch irgendwann wieder merken, man gerät aus dem Fokus.
Ja.
Natürlich haben wir noch spannende Themen, nämlich mein bestimmter Lieblingsfilm im Jahre 2021, House of Gucci, der Film zum 100-jährigen Jubiläum des Hauses Gucci. Und zwar Father, Son and House of Gucci. Man hat das schon gesehen im Trailer. Lady Gaga, sehr beeindruckend, hat das verkörpert, diese über 2,5 Stunden sensationelle Geschichte von Mord, Glamour, Wahnsinn, Gier, Intrige und so weiter.
Herrlich.
Also super spannend. Regie.
Schon gesehen?
Nein.
Ist er noch nicht.
Kommt so. Erst, Anna, kommt erst. Aber der Trailer war schon so viel versprechend. Man merkt es, ich bin schon ganz voll im Thema. Regie Ridley Scott. Und ja, wie schon angekündigt, die Oscar-Gewinnerin und Grammy-Preisträgerin Lady Gaga spielt Italiens schwarze Witwe Patrizia Reggiani, die Ex-Frau von Maurizio Gucci, der in dem Film von dem ebenfalls Oscar-nominierten Adam Driver verkörpert wird. Zur Besetzung gehören natürlich auch weitere Größen in der Filmwelt, nämlich Selma Hayek, die Hellseherin Pina Auriemma spielen wird, die Frau von Maurizio Guccis Mörder, also die Frau, die Maurizio Guccis Mörder angeheuert haben soll, und 2010 nach ihrer Verurteilung zu 25 Jahren reumütig auf freien Fuß gesetzt wurde, sowie Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino und Jack Hudson.
Oh, ich liebe Al Pacino.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich, die Besetzung war super. Bilder super. Start war ja schon am 9.11. in London, am 16.11. in Big Apple, New York. Österreich Premiere wird wohl nicht am 2.12. aufgrund des Lockdowns sein. Das wird bestimmt noch, ich brauche Geduld, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ja, ich brauche Geduld. Aber in Deutschland startet es auch am 2.12., also ich hoffe, ihr könnt es vor mir sehen und dann berichten. Also ja. Es
genau,
wird ein
richtig,
toller
nach
Film.
Meiner Quarantäne. Eben. Ich hab einiges vor nächste Woche.
Ja, also ich freue mich auch schon darauf. Ich habe die Vorschau auch schon zweimal gesehen und das wird bestimmt ein unterhaltsamer Film.
Das ist cool und coole Mode und wirklich und Lady Gaga spielt richtig gut. Also ich finde richtig gut. Ich weiß nicht, was die Frau nicht kann, aber sie spielt die wirklich, also diese schwarze Witwe Patrizia Reggiani wirklich gut. Mhm. Also Hut ab.
Da werde ich mein cooles Kino in Berlin raussuchen mit meinen Girls mit einem Glaserl Prosecco. Mir das eigenes geben. Auf
ganz
jeden
in
Fall.
Gucci, Anna. Ganz in Gucci.
I wish.
Ja. Natürlich.
Gürtel anbieten.
Ja, bitte. Das ist nicht, ist schon ein Anfang.
Genau, so schaut's aus. Sehr schön. Und damit sind wir auch schon am Ende wieder unseres Podcasts angelangt. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir freuen uns über Connection über LinkedIn. Gerne auch Feedback jederzeit. Bleibt alle gesund und genau, alles Gute für die starke, anstehende Saison Black Friday und Weihnachten an alle Händler.
Ja, und die nächste Ausgabe dann wieder ohne Lockdown hoffentlich, ne?
Ja, fingers crossed.
Ja, und ich bitte speziell für alle Hörer in Österreich, please support your local retailers. Unterstützt die Restaurants, die Takeaway anbieten auch und den lokalen Einzelhandel. Viele haben jetzt ja im vierten Lockdown Click und Collect zusätzlich zum Online-Store. Zusammen schaffen wir das. Alles Gute, bleibt gesund, bis in 2 Wochen.
Baba.
Ciao. Tschüss.